Astrid und Thomas haben, mittendrin in der Woche war das, ne? Bin nicht sicher, in welcher Nacht bzw. an welchen Tag. Mittwoch? Also Mittwoch und Freitag. Zwei Kinder haben sie gekriegt. Freitag um 1 Uhr. Das ist die deutsche Presse. Können wir uns drauf verlassen. Ein Joel. Wir haben schon geschrieben und sie gegrüßt. Tut's auch. Die freuen sich sicherlich. Sie sind da auf ziemlich einsamen Posten. Das heißt, Post ist eine gute Sache. E-Mail haben sie ja. Wir sind, wie gesagt, in 1. Samuel und haben, Kapitel 2 das Ende überflogen und wären eigentlich in Kapitel 3 und sind wir hoffentlich auch. 1. Samuel, Ende 2 und Kapitel 3. Wir haben gesehen, wie Samuel, der ja nicht nur dem Gott Israels geweiht wurde, um zu dienen im Tempel, sondern er gehörte ja auch in eine Priesterfamilie hinein. Elkanah war ja Priester, so war auch sein Sohn Samuel nicht nur Gott geweiht, war aber auch Priester. Und wie der kleine Samuel im Alter von, wollen wir sagen, 2, 3 oder vielleicht 3,5, 4, von seiner Mama in den Tempel gebracht wird. Und normalerweise stellt man sich ja den Tempel als das Haus Gottes vor, und es ist es ja auch, aber oft nicht, wie es sein sollte. Eli war Oberpriester, hoher Priester, und seine Söhne haben, erwachsene Männer haben im Tempel gedient. Und diese zwei Priester, ich zitiere, ein Ausleger, waren Ratten. Sie waren heftig drauf, sie haben das Volk bestohlen, sie haben sie betrogen. Sie haben sie bedroht mit Gewalt und haben die Frauen Israels missbraucht im Tempel Gottes. Hört sich gut an, oder? Wir schauen zurück und sind erschrocken über solche Zustände. Ich frage mich, ist unsere Kirche besser heute, als es damals war? Menschen damals haben das getan, was ihnen recht dünkte. Das, was sie wollten. Und sie haben es so sehr getan, das, was sie wollten, dass Gott schon gar nicht mehr gesprochen hat. Kennt ihr das als Eltern? Wenn du willst. Wenn du so dickköpfig bist, uneinsichtig, und wenn du nicht hören willst auf dem, was ich dir sagen will, so laufe doch gegen der Wand, oder? Wir sind manchmal sehr erschrocken über dem, was Gott zulässt in seine Liebe und Geduld und Barmherzigkeit in unser Leben, auch im Leben von, ja, so genannte gottgeweihte Menschen. Wir verstehen seine Härte nicht und die Radikalität seines Redens und Handelns. Wir werden aber sehen in dem Text, dass es gar nicht anders möglich ist, dass Gott handeln muss auf radikale Weise, um sein Tempel rein zu halten von dem, was da nicht nur zu der Zeit abging, aber heute abgeht. Lass uns das doch nicht alles einfach zudecken. Die Priester heute decken das ja auch gerne zu. Und wir haben gesehen, dass Gott Eli ermahnt hat, weil er nicht konsequent war im Eingreifen im Leben seiner Söhne. Er hat nicht klar mit ihnen geredet, aber auch nicht als Priester, denn sie waren nicht nur seine Kinder, sondern sie waren Priester im Tempel. Priester, die das Volk unter Druck gesetzt hat, Frauen missbraucht hat und Gewalt angewandt hat, um ein gutes Geschäft zu machen. Worüber ich staune und jedes Mal, wenn ich darüber denke oder nachdenke, staune ich mehr. Wie konnte Hanna, ihr kleiner Samuel, wonach sie sich gesehnt hat, jahrelang zu Gott geschrien und Gott hat ihr Gebet erhört und hat ihm dieses kleine Samuel von Gott geschenkt. Gott hört, Gott hat erhört. Und als kleiner Junge im Alter von 3 oder maximal 4 Jahre bringt sie ihn zu diesem Tempel, vertraut ihn diese Männer an. Nein, deswegen konnte sie ihn bringen. Sie vertraut ihn den Herrn an. Der Herr hat gegeben, der Herr gibt und wird dafür sorgen, dass sein Leben erhalten wird. Ich hätte es nicht tun können. So ist der kleine Samuel jetzt im Tempel. Und Gott ermahnt Eli und sagt, Vers 29 von Kapitel 2, bezogen auf seine Söhne, sagt er: Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Aha, wenn ich meine Kinder so verwöhne wie Eli, dass ich sie nicht korrigiere, dann ehre ich, das ist die logische Folgerung dieser Aussage, dann ehre ich den Menschen mehr als Gott. Du willst sie nicht ermahnen, begreifst du, was das eigentlich bedeutet, Eli? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Du hältst sie höher. Du meinst, du könntest sagen, was macht ihr denn da? Warum tut ihr solche böse Dinge? Vers 23. Och, macht doch sowas nicht. Missbraucht doch die Frauen nicht. Das ist böse. Solchen Ermahnung bringt gar nichts. Der Trieb ist da so stark. Sie haben zerstört und sie werden weiterhin zerstören. Und Gott muss reden, um zu bewahren. Nun ist der Samuel hier mittendrin und Gott spricht ein klares Wort durch seinen Prophet. Wir kennen seinen Namen nicht, aber er spricht zuerst durch den Prophet und später wird Samuel auch diese Aufgabe haben, Eli, als kleiner Junge, muss er Eli ermahnen. Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den besten aller Opfer meines Volkes Israel. Habsucht, Selbstsucht, das ist eine schlimme Sünde. Wir sehen Ehebruch, Mord, Selbstsucht und Habsucht. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollen immer da vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren, wer aber mich verachtet. Weil Eli seine Kinder nicht ermahnt, verachtet er Gott. Heftig, wa? Väter und Mütter. Unsere Kinder nicht zurechtzuweisen, kann bedeuten, im schlimmsten Falle, dass wir als sogenannte Christen Gott verachten, weil wir nicht achten auf seine Bitte, seine Weisungen, seine Ordnungen. Wenn wir nicht darauf achten, auf dem, was Gott sagt und es tun, so logischerweise, oder das ist die schöne deutsche Sprache, verachten wir Gott. Wir halten es nicht für nötig. Wir halten unser Handeln als weiser als Gottes Rat oder Gebot. Das ist doch eine Anmaßung, oder? Kein Wunder, dass Gott hier reinhauen muss und ein klares Wort sprechen muss. Er sagt, siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm und dem Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause und dass du dein Widersacher im Heiligtum sehen wirst bei allem Guten, das Israel geschehen wird und uns und es wird niemand alt werden in deines Vaters Hause immer da. Doch nicht einen jeden will ich dir von meinem Altar ausrotten. Hier sehen wir in der Ermahnung und Zurechtweisung Gottes, wenn die Situation noch so schlimm ist, wie es da im Tempel war, sehen wir dennoch die Gnade. Ich will eingreifen, so geht es nicht weiter. Ihr zerstört euch selbst, Israel. Dass nicht deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme. Aber der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie Männer geworden sind. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass sie über deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuer Priester erwecken. Die Priester widerspiegeln nicht die Liebe, Barmherzigkeit und Ordnung Gottes. So muss Gott eingreifen und die Dinge zurechtrücken. Menschen natürlicherweise suchen Gott in der Kirche. Das ist das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Wenn wir Gott suchen, dann gehen wir wo? Wir gehen zum Tempel. Wir gehen zur Kirche. Wir gehen dorthin, wo wir meinen, Hoffnung finden zu können. Aber wenn wir Priester begegnen, wenn eine Kirche bestimmt wird von Priestern, von einem System, das so ist wie Eli und seine Söhne, dann verlieren wir doch alle Hoffnung, oder? Gehen wir gar nicht mehr hin. Was sollen wir da? Was hat das alles mit Gott zu tun? Am Ende sagt man, es gibt keinen Gott. Das ist doch ein Saustall. Das ist schlimmer als draußen. Das ist nur alles mit fromme Gebete zugedeckt. Darunter ist es Müll. Habe ich das Recht, sowas zu sagen? Nein, aber ich habe das Recht, Jesus zu zitieren. Und er sagt, wie weiß getünchte Gräber. Da sagt Jesus selbst. Und Jesus treibt diese Menschen aus dem Tempel heraus. Nicht nur Gott spricht hier zu Eli und seine Söhne und das ganze System, sondern Jesus tut das. Er sagt, das reicht. Und eigentlich ist das die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo wir sehen, dass Jesus Gewalt anwendet. Er nimmt eine Peitsche und treibt sie raus. Warum? Er ist gekommen als Bote Gottes, um die Liebe Gottes in diese Welt hineinzubringen. Gnade, Vergebung, Licht, Hoffnung, Versöhnung, Heil. Und er findet den Tempel seines Vaters als ein Saustall. Nicht besser als ein Kaufladen oder ein Bordell. Und ich bin froh, dass Gott es nicht so lässt. Dass Gott korrigiert, dass er eingreift. Nicht nur in der Kirche, nicht nur in diese Gemeinde, sondern ich bin froh darüber, dass er das in mein Leben auch nicht duldet. Die Sünde, dann es zerstört mich. Und während es mich zerstört, das Unreine, das Finstere, das Schmutzige, das Ich-Bezogene, das Selbstsüchtige, zerstört es auch alles andere um mich herum, meine Frau und meine Kinder. Und ich bin kein Vorbild mehr. Ich rede von Gott, aber lebe wie eine Sau. Ja, ja, und das ist gar nicht so fern von uns alle. Oh, meine Söhne sind sehr offen. Und sie kritisieren mich. Wisst ihr? Und ich habe schwer, mich nicht zu wehren. Ich denke dann sofort, wie kommst du denn dazu, so mit deinem Vater zu reden? Ich bin Priester. Im Herr im Haus. Reife du erstmal doch, so weit wie ich gereift bin. Das hätte auch Eli denken können. Oder Samuel, dieser kleine Pifke, kommt und in Kapitel 3 lesen wir, ermahnt der hohe Priester. Und dieser kleine Junge war solch ein Prophet, und das steht in Kapitel 3, dass kein Wort, das er gesagt hat, zu Boden gefallen ist. Das, was er gesagt hat, hat den Menschen getroffen, hat die Sache auf den Punkt getroffen und hat etwas bewegt. Das war nicht nur fromme Worte, die nichts galten und nichts. Warum? Es hat einen Grund, warum Davids Ermahnung ankommt. In Vers 26 von Kapitel 2 lesen wir, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Er bekam Vollmacht, er wurde geachtet, er war ein wahrer Priester, zu den Menschen aufgeschaut haben. Er hatte so viel, als kleiner Junge, so viel Vollmacht, dass er, wie gesagt, den hohen Priester ermahnen dürfte. Warum? Wieso? Diese Worte, die hier geschrieben werden, in Kapitel 2 und Vers 26, werden von Jesus gesagt. Zitat. Ihr könnt das nachlesen in Lukas Kapitel 2 und Vers 52. Dies hier wird von Jesus gesagt. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter. Er war nicht so ein Schwachkopf, ein selbstsüchtiger Schlappschwanz, ein unreiner, verwirrter Mensch, der Gott von Gott nichts wusste und den Menschen Gott gar nicht vermitteln konnte. Er lebte klar. Er lebte in Licht. Und lasst uns mal nachschauen und den Grund suchen. In Kapitel 2, Vers 11 lesen wir, und Elkanah, das ist Samuels Papa, ging heim nach Rama in sein Haus. Der Knabe aber, das ist Samuel, war des Herrn Diener. In den Versen 12 bis 17 werden die Söhne Elis dargestellt. Die Söhne des hohen Priesters. Diese verkommenen Ratten werden dargestellt. Diese unreine, selbstsüchtige Menschen, die zwar im Tempel lebten, aber nichts von Gott wussten und nicht danach gelebt haben. Sie waren finster. Und sie waren finster drauf. In Vers 18 lesen wir wiederum Samuel, aber Samuel war anders. Es gibt Menschen in der Kirche und es gibt Menschen außerhalb der Kirche, die anders sind, wo man sagen muss, aber Gott sei Dank ist es so. Samuel aber war ein Diener. Ach, da haben wir das wieder. Wir sind alle Diener. Entweder du dienst Gott oder du dienst dir selbst und den Widersacher. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir sind alle Diener. Das sagt zumindest Jesus. Und das habe ich in meinem Leben gesehen. Bevor ich mich bekehrt habe und mein Leben Jesus übergeben, habe ich mich selbst und Satan gedient. Und habe es mit meinen Taten bewiesen. Mein Leben sah danach aus. Es war zu erkennen, dass ich getrieben wurde, nicht nur von meiner eigenen Lust, sondern eine Kraft dahinter, die mich zerstört hat und andere Menschen zerstört hat. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn. Und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschürz. Das ist das, was Diener tragen, oder? Priester sollten Schürze tragen. Aber sie sollten nicht nur Schürze tragen. Der Schürz sollte sie nur erinnern, dass sie Diener sind. Was nutzt aber eine Schürze, wenn ich innen drin ein selbstsüchtiger Mensch bin? Dann lesen wir wiederum im Kapitel 3, Vers 1. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel den Herrn diente, viele Jahre später, ist Samuel immer noch am Dienen. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel den Herrn diente, unter Eli. Und Eli konnte seine eigenen Kinder nicht erziehen. Samuel war aber unter Eli. Und das wird auch von Jesus gesagt. Im Neuen Testament sagt er, oder sagt das Wort Gottes von Jesus, dass er sich seine Eltern untergeordnet hat. Josef und Maria in seiner Jugend. Damals, als sie ihn gesucht haben, im Tempel. Wo bist du? Wir haben dich gesucht. Wisst ihr nicht, dass ich im Tempel bin wie Samuel? Wo? Bei meinem Vater. Habt ihr das nicht geblickt? Wo mein eigentlich Zuhause ist? Wer mein eigentlicher Vater ist? Es steht da im Vers danach, aber der Junge Jesus ging mit seinen Eltern und ordnete sich unter zu Hause. Jesus hat sich genauso untergeordnet wie der Samuel hier im Tempel. Und Samuel diente. Indem das Samuel dient und indem das Jesus dient, fügt er sich die Ordnung Gottes. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 20, braucht ihr nicht aufschlagen, Matthäus 20, Vers 28, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Das ist die Einleitung zu seinem Dienst. Er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Seine Jünger haben ihn sogar eigentlich falsch verstanden. Petrus hat Gewalt angewandt und er hat gesagt, so bitte hör mal zu, Nicht in mein Reich. Du hast irgendwas nicht kapiert, Petrus. Du magst der Apostel, alle Apostel sein, der Stärkste, der Schlauste. Das glaubst du zumindest, ne? Aber das, was du da machst, zeigt mir, dass du nicht die geringste Ahnung hast von Gott und für sein Reich, von dem Reich Gottes. Nicht das geringste. Deine Gesinnung ist so dagegen. Und die Jünger haben sich ständig geschritten, unterschwellig. Jesus hörte dann hinein. Und was war das Gesprächsthema bei den Jüngern? Und nicht nur die Söhne Zebedäus, sondern alle. Wenn wir genau nachlesen, wer ist der Größte? Wer ist der Größte hier? Die waren drin wegen der Karriere. Sie gingen rum als Diener Gottes, um durch ihren Dienst aufsteigen zu können. Dienst war Mittel zum Zweck. Die wollten Abteilungsleiter werden. Wir können auch dienen aus diesem Grund, um irgendwo hinzukommen. Nein, dienen ist selbstlos und dienen fängt an mit Jesus bei seiner Geburt. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Er wäscht seine Jünger die Füße. Und er hat niemals Lob akzeptiert. Mal vorstellen. Es gibt Christen, die heute Lob suchen, aktiv, Promotion. Die kurbeln das regelrecht an in freievangelischen Gemeinden. Wollen wir den oder wollen wir nicht den ehren? Hat überhaupt gar nichts mit Gott zu tun. So ist Gott nicht. Und das tut auch Gott nicht. Und deswegen hat Jesus sich die Füße nicht küssen lassen. Unser Priester lassen sich den Finger küssen. Und wenn es ging, wahrscheinlich vieles andere. Jesus hat das nie geduldet. Für sich und nicht für seine Jünger. Und spricht ganz klar zu deinen Jüngern. Lass uns mal nachlesen. Lukas 22. Damit wir sehen, wie das Himmelreich ist. Damit wir sehen, wie das Reich Gottes ist. Damit wir sehen, wie die Kirche eigentlich aussehen sollte, wenn sie die Liebe und den Charakter, den Wesen Gottes widerspiegelt. Lukas 22 spricht Jesus zu seinen Jüngern. 22 und Vers 27. Ich wundere mich nicht, dass Menschen sagen, und wir haben das Thema gestern gehabt, wir haben eine Hochzeit hier gehabt, bei der Hochzeit kommen viele Menschen, die noch nie in der Kirche gewesen sind oder zwei oder dreimal, was sie hinein müssten, und sagen, Mann, das ist ja anders, wenn man das Wort Gottes liest und darüber nachdenkt. So ist doch Gott gar nicht wie in der Kirche. Die Kirche widerspiegelt nicht Gott in seinen Wesen und Charakter, das, was er eigentlich ist. Was hatte ich gesagt? Lukas 22. Und ab Vers 24 hatte ich gesagt, oder? Habe ich 27? Gut, dann habe ich 24 gemeint. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen. Wer darf denn zuerst dienen? Das war der Streit. Wer von ihnen als der Größte gelten sollte? Guck mal, das ist doch gar nicht da nur bei Eli und bei Hofni und Pinhas, oder? Das ist überall, das ist in uns, so sehen wir nicht. So sind wir als Menschen. Wir wollen doch immer der Größte. Wir dienen mit der Motivation, den Ersten zu sein. Das geht nicht. Die Motivation ist falsch. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über alle Völker. Die Priester herrschen über die Gemeinde. Die Priester herrschen über die Kirche. Sie haben die Macht. Und die ganzen Strukturen sind so gebaut, dass sie Macht behalten, weil sie machtsüchtig sind. Und sie strecken sich nach Geld aus, weil man über Geld und durch Geld Macht gewinnt über andere. Das hängt zusammen. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Macht haben lassen sich Wohltäter nennen. Sie nennen sich, sie sagen, ich bin Jünger Jesu. Aber eigentlich sind das nur Halunken. Ihr aber nicht, bitte nicht, seid nicht so, die Gesinnung ist falsch. Wenn ihr solch eine Gesinnung habt, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Da stimmt das Wesentliche nicht. Ihr seid religiös, aber nicht aus dem Geist geboren. Denn wer aus dem Geist geboren ist, von Gott gezeugt. Und wer von Gott gezeugt, hat eine göttliche Gesinnung. Er ist anders. Er ist anders und kann gar nichts dafür. Da ist ein Wunder passiert. Gott hat einen neuen Menschen in mir gezeugt. Und deswegen sagt Jesus, ihr könnt nicht hineinkommen in mein Reich. Ihr könnt nicht wandeln, wie ich gewandelt habe. Ihr könnt nicht in meinem Tempel das sein, was ihr sein sollt, wenn ihr nicht vom Neuen geboren. Neulich schrieb jemand einen Artikel an einen Politiker, eine Politikerin, die sich Christ nennt. Und es war ein Schüler, es war eine Aufgabe von einer christlichen Schule und alle Schüler haben geschrieben. Die eine schrieb, ja, ich wollte gern wissen, ob sie wirklich an Jesus glauben. Und sie bekam dann eine Antwort, so ungefähr, ja, ich glaube an Jesus. Ich finde das schön mit dem Tischgebet und christliche Moralvorstellungen sind schön. Das sagt jeder Humanist, oder? Das kann doch jeder sagen. Die Frage ist, und das ist das Wesentliche, und da dürfen wir kein Irrtum, dann, wir kriegen das sonst nicht hin. Jesus sagt, und er ist der Lehrer, er ist der Guru. Bist du von Neuem geboren? Kommst hinein, bist du nicht, geht's nicht. Das sagt er ganz klar. Und ich sage dir, es ist kein Krampf. Wenn du von neu geboren bist, wenn der Heilige Geist einen neuen Menschen in dir gezeugt hat, dann kannst du nicht anders. Wisst ihr, Ruben ist so wie ich, der arme Kerl. Er kann nichts dafür. Das DNA ist da. Im menschlichen Sinn. Wenn ich aber, und die Jünger schauen in die Welt heraus und sehen diesen Saustall und fragen sich, wie soll ich überhaupt anders sein wie der kleine Samuel, mittendrin in allen Dreck und Mist, wie soll ich ordentlich leben? Jesus tröstet und sagt, habt keine Angst, derjenige, der in euch ist, wenn du gezeugt bist durch den Heiligen Geist, ist viel stärker als der in der Welt ist. Und da ist das doch das Geheimnis. Das ist doch das Geheimnis des Lebens. Leben als Überwinder, nicht ein religiöser, unreiner Priester, sondern ein Jünger. Jesus, Jünger, weil er mein Papa ist. Papa ist er geworden, durch dem, dass er etwas Neues in mir gezeugt hat. Ein Same, schreibt Petrus, hat er hineingepflanzt. Es ist göttliche Natur, die mir geschenkt worden ist. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer? Der Vornehmste? Eli, ein Diener. Der Erste soll alle dienen. Und wir werden sehen, wie Jesus es tut. Er sagt nicht, ja, ich bin Diener, meine Gabe ist Lehrer. Und weil meine Gabe Lehrer ist, dann diene ich im Lehren. Nee. Das kann dazukommen. Das kann eine Beigabe sein. Wie hat Jesus gedient? Das werden wir gleich sehen. Dieses Ganze mit Lehren und gerade in unserer Bewegung, unserer Gemeindebewegung, ne, in der Calvary Chapel, Lehren. Hast du gelehrt? Lehrst du? Kaum fertig in der Bibelschule sind sie am Lehren. Hat noch gar nicht gedient. Samuel hat sein Leben lang gedient. Von klein auf. Die Grundlage ist Dienen. Manche sagen, ja, die haben die Gabe des Gebets, sie beten. Ich bete eigentlich nicht so sehr. Nee. Alle Christen dienen und alle Christen beten. Weil sie aus dem Geist geboren. Weil Jesus als Diener kam. Und wir werden später sehen, dass Jesus in der Ewigkeit immer noch dient. Und das ist für mich Hammer. Hart. Bei der Geburt, bei seinem Eintritt hier auf diesen Planet, sein ganzes Leben und den Himmel, wartet er auf uns, tu dir das mal rein, mit einer Schürze und will uns dienen. Und dienen ist so schön. Eigentlich willst du dienen, oder? Eigentlich willst du wirklich. Das ist dein Verlangen, andere Menschen Gutes zu tun. Aber wir schaffen es nicht. Wir brauchen diese Kraft. Wir müssen aus dem Geist geboren sein. Wir müssen mit seiner Kraft erfüllt werden. Anders kriegt der Mensch das nicht hin. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der da dient? Ist nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie einen Diener. Er ist gekommen als Diener, haben wir gelesen. Er ist Diener und dient seine Jünger ständig. Johannes 13, 4 bis 17. Beim Abendmahl, da stand er vom Mahl auf, oder beim Mahl mit seinen Jüngern. Da stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab und nahm ein Schurz. Hier haben wir den Samuel. Ein Schurz im Tempel. Hier haben wir Jesus mit seinem Schürz. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, da sprach zu ihm, Herr, sollst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Kennt ihr das? Er konnte das nicht verkraften. Warum kann Petrus das nicht verkraften? Weil er ein Schlitzohr ist. Er wollte dienen, um irgendwo hinzukommen. Er wollte Chef sein unter den Jüngern. Er meinte, er sei der Stärkste. Er meinte sogar, er sei so stark, dass er Gott verteidigen müsste. Es gibt auch Priester, die es meinen. Was? Du glaubst nicht an Gott? Ich werde es dir schon beweisen. Und da argumentiert man und versucht man, andere Menschen das aufzuzwingen. Wenn sie nicht wollen, dann haben sie doch schon. Gott bleibt Gott. Mal ist ein Student zu mir gekommen und gesagt, weißt du was, ich glaube nicht an Gott. Ich habe gesagt, na und? Ist doch egal. Gott bleibt dennoch Gott. Meinst du, schaffst ihn weg, weil du nicht an ihn glauben willst? Weil du ihn ablehnst, hört er nicht auf, Gott zu sein. Gibt keinen Gott. Naja, und Gott sitzt im Himmel, die Psalmen sagen, und lacht darüber. Er lacht sich kaputt. Er ist so überlegen, er muss sie nicht beweisen. Und wenn er sich nicht beweisen muss, warum sollten wir es versuchen, anderes aufzuzwingen? Wer will nicht, der hat schon. Wo war ich? 13? Hilft mich? 8. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Seht ihr, wie radikal der Dienst ist? Bist du kein Diener, hast du kein Teil an mir. Das ist heftig, oder? Sprich zu ihm, Simon Petrus, Herr, nicht die Füße. Ah, ich möchte so gern Teil von dir sein. Ich kann es nicht. Oh, dann bade mich. Man sieht sein Verlangen, seine Unfähigkeit, aber sein Verlangen, oder? Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Petrus, du verstehst das nicht richtig. Es geht nicht hier um reingewaschen werden von der Sünde. Du bist im Wasserbad des Wortes Gottes gereinigt. Du bist ein Gott. Du musst nur noch zum Diener werden. Jesus macht da einen Unterschied. Du bist rein, Petrus. Durch mein Wort bist du rein geworden. Du bist ein Reiner. Aber ein Diener musst du werden. Und darum geht es mir. Das Thema ist ein ganz anderes Thema, Petrus. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Er meinte damit Judas. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mir recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut. Viele Gemeinden haben Fußwaschung. Das finde ich gut als Erinnerung. Nichts dagegen. Das macht es aber nicht anders. Es ist eine gute Sache. Ich habe es mal gemacht, kurz nach meiner Bekehrung. Und wir waren damals alle Hippies und trugen alle, ziemlich warme Schuhe. Und ich bin fast umgekippt. Jetzt weiß ich, wie Benny Hinn das macht. Ich bin vom... Und ich hätte den Kerl am liebsten ganz gewaschen. Und nicht nur seine Füße. Petrus ist durcheinander. Er hat seine Theologie, sein Dogma nicht richtig. Aber sein Herz ist am richtigen Ort. Er möchte schon. Er will. Er versteht Jesus nicht, aber Jesus ist für ihn solch eine Persönlichkeit. Er sehnt sich danach, so wie Jesus zu sein. Und Jesus kriegt es hin, trotzdem, dass ihm etwas an graue Materie fehlt. Vielleicht nicht unbedingt das, die Erleuchtung. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das Dienen. Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Er sagt nicht, ich bin gekommen als Erlöser am Kreuz. Das ist mein Dienst an euch. Versteht ihr mich jetzt? Damit wir das richtig kapieren. Dann es wird oft, gemogelt. Wir mogeln schon im Denken. Er hätte sagen können, mein Dienst ist am Kreuz. Welchen größeres Dienst habe ich, als für eure Sünde zu sterben? Das ist mein Dienst. Das andere könnt ihr tun. Nein, er hat Füße gewaschen. Und das gehört dazu. Das muss ich tun als Pastor. Ich muss Füße waschen. Und das musst du als Gemeindeglied. Fuß waschen. Und wenn es so ist in der Gemeinde, dass wir das alle tun, werden andere Menschen sagen, Mann, wenn ich stinkig bin, kann ich zu Koinonia. Da bin ich angenommen, da werde ich geliebt, da dienen mir Menschen. Und wir müssen es lernen, Geschwister. Gestern haben wir es in einer Phase unserer Gastfreundschaft übersehen. Wir haben unsere Gäste übersehen. Und das hat mir so wehgetan. Wir sollten Jesus widerspiegeln. Wir saßen alle bequem. Wisst ihr, dass 3 Gäste im Flur gesessen haben vor der Toilette? 3 Gäste. Enge Familienglieder. Und vielleicht hat ein Ältester eingegriffen und jemanden verletzt. Nehmt's hin. Das tut gut, wir vergessen es nicht. Das hast du nicht so gemeint, das glaube ich dir. Aber wir müssen die Augen auftun, oder? Wir müssen mit offenen Augen, wir müssen mit Jesus Augen sehen, Augen der Selbstlosigkeit. Nicht, wo ich Platz habe, nicht, ob ich Brause habe, sondern ob der Gast, der Schwache, der Lahme, der Blinde, die müssen im Mittelpunkt stehen. Dazu ist der Dienst da. Ist da, damit Menschen gesegnet werden. Und so ist Jesus. Und alle Gemeinden, die nicht so sind, mögen die Wahrheit verkündigen, sie leben das aber nicht. Und Jesus nennt uns sein Leib hier auf Erden. Leben wir so? Sind wir wirklich so? Ist das so? Und jetzt will ich Schluss machen mit der letzten Stelle, die ich euch schon versprochen habe. Lukas 12, 35, ich hoffe, ich habe das richtig diesmal, Lukas 12 und 35. Guck mal, was da steht. Sehen wir wieder, lasst eure Lenden umgürtet sein, habt eure Schürzen an, seid Diener. Und eure Lichter brennen. Das ist unser Zeugnis. Das ist das, was Licht und Hoffnung in diese Welt hineinbringt. Dass Christen anders sind. Licht ist Hoffnung. Sie sind anders. Sie dienen, sie vergeben, sie gehen nach. Sie vergessen nicht. Sie tun Gutes, wo ihnen Böses getan wird. Ich bin Missionarssohn. Und ich bin sehr vorbelastet religiös. Sehr schwer, mein Leben war sehr schwer als Kind eines Missionars. Und wisst ihr, ich habe das gesehen, wie Missionare leben. Ich bin selber Sohn eines Missionars und alle meine Freunde waren Missionare. Und sie kamen aus der anglikanischen, aus der katholischen, aus der lutheranischen, aus der presbyterianischen, aus der baptistischen, aus der methodistischen, aus der Pfingstgemeinde, aus den Adventisten. Das waren meine Freunde, mit denen habe ich gelebt, Missionarskinder. Wir gingen zusammen zur Schule. Und es war überall so. Es war nicht nur in einigen. Die Missionare waren die Toffen, die gekommen sind, um die frohe Botschaft zu bringen, haben gut gelebt über das nationale Niveau und hatten Diener. Die hatten einer, der hat das Auto gesaugt und geputzt. Der hat einen anderen, der hat den edlen Fußboden aus edelstem Holz aus den Amazonas gebonert. Und die hatten die Küchen und die hatten das Mädchen, das die Wäsche gewaschen hat und gebügelt. Und einen Gärtner hatten wir auch. Und ich habe als kleiner Junge gedacht, als ich die Bibel, sind wir Diener? Oder was? Wo sind wir hier? Ich sage nicht, dass Missionare nicht Hilfe brauchen unter einem fremden Volk, sprachlich, auch in der Ernährung. Sie brauchen Rat, sie brauchen Brüder und Schwestern aus dem Volk, unter dem sie dienen, ihnen muss geholfen werden. Auf jeden Fall, kein Problem. Aber das ist nicht so gewesen. Und ich wundere mich überhaupt nicht, dass es solche Vorurteile gegenüber Mission und Missionare gibt. Ich sage dir, es gibt das Wort Mission in dem Sinn oder Missionar gar nicht in der Bibel. Sie ist nicht vorhanden. Das Wort ist Diener. Gottes, das ist das Wort. Wir ernten als Christen das, was wir durch die Generation gesät haben. Und die Kritik ist berechtigt, nicht immer angemessen, aber berechtigt. Lasst eure Lenden umgürten sein, mit eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihn sogleich auftun. Selig sind die Knechte, Diener, okay? Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Die Diener, die dienen, wenn er kommt. Er erwischt sie beim Dienen und nicht in der Nase bohren. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen. Wir sind im Himmel. Er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Ist das nicht heftig? Ist nicht eine Phase. Wir meinen, ja, erste 3 Jahre dienen, zweite 3 Jahre Diakon, dann nochmal dienen und dann Älteste und dann Pastor. Ich weiß, dass du so nicht denkst. Ich habe aber so gedacht. Bekenntnisgottesdienst. Ja, durchs Dienen wollte ich mir etwas erarbeiten. Jesus Natur ist anders. Vom Anfang bis Ende und in alle Ewigkeit dient er uns. Und er tut es mit Freude. Wie David es tat, tut Jesus das auch mit Freude. Und er dient uns, obwohl wir gar keine Diener sind. Während wir das lernen, ist er dabei, uns zu dienen und Gutes zu tun, damit wir lernen, so zu dienen, wie er dient, denn er war die Freude und Kraft in Person, obwohl er gedient hat. Er wurde nie müde. Warum? Weil Gott Menschen, die dienen, neue Kraft gibt. Er schenkt ihnen Kraft. Er motiviert sie. Jauchzet dem Herrn, alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freunden. Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das Dienen ist etwas, was mir Freude macht. Es macht mir Spaß. Warum? Tue ich es für dich? Nee, ich tue es nicht für dich. Du erntest das. Ich tue es für Jesus. Und als Markus in schwere Zeiten war und wo es schwer hatte mit dem Dienen, hat er ein Lied geschrieben. Wo das Leben, ja, ich kann es nicht für ihn sagen, es kann sein, dass es zum Krampf geworden war. Es war anstrengend. Er hat geschrieben, ich will es für dich tun, Jesus. Und das macht immer Freude. Dienen, das ist so eine Freude. Dass ich diene, ist das Geschenk der Dankbarkeit ihm gegenüber, dass er mich so geliebt hat. Und sein Leben für mich gegeben hat. Ich diene ihn als freier Sklave. Ich will es. Es macht Spaß. Es gibt nichts Schöneres. Ich tue es mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Das ist schon ein Grund, alleine ihm zu dienen, oder? Der uns gemacht hat. Und nicht wie die Humanisten glauben, wie uns selbst. Zu seinem Volk. Nicht nur geschaffen als Menschen, sondern als Vater. Er ist der Vater seines Volkes. Und sein Volk, das sind diejenigen, die an Jesus glauben, zu seinem Volk und zu Schafen seine Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen, mit Loben, danktet ihm, lobet seinen Namen. Das ist der Psalm mit meisten Lob und Dank überhaupt. Und was ist im Zentrum des? Dienen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Ich bete mit euch, dann singen wir noch ein Lied und dann können wir Kaffee trinken und Würstchen essen und was Kaltes trinken und Gemeinschaft haben. Bleibt doch bitte
Wir freuen uns, dass Sie da sind, dass ihr gekommen seid. Vater, wir danken dir vom Herzen und wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass wir in unserer Gesinnung so sehr anders sind, als du es bist. Bitte vergib mir, dass es immer versteckt, heimlich um mir selbst geht. Ich neige dazu, fromm zu sein, religiös zu sein und zu vergessen, dass du Diener warst und dass du mich gedient hast dein Leben lang. Dass du mich treu gedient hast bis zum Tod am Kreuz. Und ich freue mich, dass ich dich begegnen darf, einmal als Diener. Ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der mich zum Knecht macht. Du bist selbst ein Diener. Und weil du mir dienst, das macht mich frei. Das macht mich glücklich. Das schenkt mir Geborgenheit und Halt. Ich habe keine Angst vor dir. Ich fürchte dich in deiner Herrlichkeit, aber ich habe keine Angst vor dir, denn du bist mein Freund und mein Diener. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir als Gemeinde an diesem Punkt deine Natur annehmen. Denn diese Welt braucht Diener. Es gibt so viele Kinder, Jesus, die missbraucht werden von ihren eigenen Eltern, die in Stich gelassen werden von ihren Eltern, von der Gesellschaft, die verworfen werden, weil sie andersfarbig sind, die ausgelacht werden, die verdrängt werden und vergessen werden, weil sie sozial nicht hineinpassen. Jesus, mach du uns zu Diener. Diese Welt braucht Diener, die deine Gesinnung haben. Reinige du unser Gedanken, unser Herz, unsere Motivation und schenk du uns eine reine Motivation. Wir bitten es in deinem Namen und dir zu Ehren.